Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Kai Hudetz, Geschäftsführer IFH Köln, Robert Wiegand, Bereichsleiter Marketing von Thom Baumarkt und Marc Ostermann, Geschäftsführer des Einrichtungshauses Ostermann, darüber, warum immer mehr Unternehmen den Handzettel abschaffen, aber auch welche Rolle Trends wie TikTok und KI für den Handel haben. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich freue mich wirklich sehr, dass Dr. Robert Wiegand und Marc Ostermann beide Zeit gefunden haben, weil es sind natürlich unglaublich spannende Zeiten, auch für die Angebotskommunikation, die wir hier sehen. Aber bevor wir ins Thema hier eingehen, also zunächst mal danke, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt. Noch ein paar Sätze dann auch zu euch. Ich fange einfach mal zu einer Reihenfolge her. Gut, was bei dir, Robert, an? Was sollte man über dich wissen? Danilo hat das schon gesagt, du bist verantwortlich hier fürs Marketing bei Thom. Aber es gibt bestimmt noch ein paar andere Sachen, die man über dich wissen müsse, außer dass es einen wunderbaren Podcast mit dir gibt. An der Handelbar, für den man natürlich auch
noch. Ja, hallo zusammen. Ja, Robert Wiegand, 48 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Wohne in der Nähe von Heinsberg, Gangelt, das wird den wenigsten was sagen, so eine Stunde von Köln entfernt. Und ja, habe einige Handelsstationen bereits hinter mir. Bin so ein Kind des Handels, jetzt in den letzten 15 Jahren in verschiedenen Formaten und bin jetzt, wie du schon erwähnt hast, seit 8 Jahren im Baumarkt. Davor war ich bei Toys R Us, da ging es um das kleine Spielzeug, jetzt geht es um das große Spielzeug und fühle mich in der Branche cool wohl.
Dankeschön, Robert. Springen wir gleich zu dir, Marc. Für diejenigen vielleicht, die auch nicht aus dem Ruhrgebiet hier auch kommen, meine mal, was kann man sich, wie viele Einrichtungshäuser habt ihr? Was meinst du da den lieben langen Tag?
Ich du hast gerade so mit vorgestellt, weil ich bin Marc Ostermann, einer der geschäftsführenden Gesellschafter der Firmen Einrichtungshaus Ostermann und Trends Ostermann. Wir arbeiten mit zwei Schienen im Einrichtungsmarkt. Wir haben 5 stationäre Standorte in Nordrhein-Westfalen. Leverkusen wäre jetzt der nächste zu Köln. Die anderen befinden sich im Ruhrgebiet. Bin 38 Jahre alt, verheiratet, ein Kind. Also kann ich nicht aufwarten mit der Lebensleistung vom Kollegen. Bin auch ein Kind des Handels, eigentlich natürlich ein Kind unseres eigenen Handels. Deswegen kann ich nicht auf die Karriere bei einem anderen Händler zurückblicken, aber als eine umso längere, als dass mein erster Job im Handel das samstägliche Ausgeben von Leuchten bei uns war. Im Zahlenalter von 13 hieß es, jetzt musst du mal dran und wissen, was Handel ist. Ja, das.
Also auch du warst an der Front, danke schön, Marc. Und dann haben wir beide gemeinsam so viele Kinder wie Robert, haben wir das auch geklärt. Ich freue mich auf eine Diskussion, die leider ja stattfindet jetzt in schwierigen Zeiten, müssen wir sagen, für den Handel insgesamt. Wir sehen, die Konsumlaune geht deutlich zurück. Wahrscheinlich, das werden wir gleich tiefer diskutieren, müssen wir im Moment auch verstärkt in der Angebotskommmunikation den Preis in den Fokus rücken. Aber lasst uns erstmal, bevor wir auf diese ganz ernsten Themen kommen, mal zurückblicken auf das Jahr. Wir haben ja erlebt, hier vielleicht auch so ein Paukenschlag hier in der Branche. Obi verzichtet oder hat angekündigt, auf Print zu verzichten. Die Rewe Group hat es angekündigt, hier für die Rewe Märkte. Der ein oder andere darüber hinaus auch. Wie blickt ihr beide auf das Thema Print? Marc, vielleicht fange ich diesmal bei dir an. Ich würde sagen, man kennt dich ja auch mit Namen natürlich immer vom Radio. Da seid ihr, glaube ich, sehr stark hier immer präsent. Kurz vor den Nachrichten nochmal kommt der Ostermann. Du hast mir schon verraten, auch du hast ja einen Podcast an der Handelbar, dass du gar nicht so oft darauf angesprochen wirst, ob du der Ostermann hier dann auch bist. Aber neben der Radiowerbung ist doch wahrscheinlich Print auch auf jeden Fall euer, wahrscheinlich auch stärker noch als Radiowerbung, euer stärkster Kanal, oder?
Eindeutig. Also Print hat zwar die letzten 10 Jahre Stück für Stück an Werbebudgetanteiligkeiten deutlich verloren, hat aber immer noch eine große Bedeutung. Papier ist für einige Dinge doch noch sehr gefällig. Und vor allem für uns auch die Bedeutung, so So ist zumindest unsere Auffassung. Ich muss mich entscheiden als Händler, das Risiko kann man eingehen. Bin ich in gegebenenfalls wichtigen Medien, die noch sehr stark von meinem Wettbewerb bespielt werden, nicht mehr vorhanden? Oder verliere ich dann an Relevanz oder Sichtbarkeit, die ein anderer für uns im Markt noch stark belegt? Daher unsere Auffassung, wir müssen im Print nach wie vor stattfinden, weil wir unheimlich starken Wettbewerb, sag mal die Nummer 2 im Markt nach IKEA, den blende ich jetzt mal als Möbelhändler aus, ist ja eindeutig die Lutz-Gruppe, die unheimlich stark auf Print setzen, oder Beteiligungsgesellschaften der Lutz-Gruppe, die stark auf Print setzen. Dementsprechend ist immer die Frage, traue ich mich das, die Sichtbarkeit in einem Medium zu verlieren, wo andere noch stark werben? Dementsprechend hat das für uns noch nicht den ganz, ist noch nicht ganz auf den alten Teil abgeschoben worden.
Du hast das angesprochen, man schaut natürlich, was macht der Wettbewerb, weil teuer ist ja Print geworden, denke ich. Da haben wir die 2 Themen, Papierpreis und Zusteller, also Mindestlohn. Habe ich noch was vergessen? Von auf der Kostenseite?
Also für uns auf der Kostenseite nicht. Tendenziell auf der Verfügbarkeitsseite ist die Qualität der Verteilmedien und Erscheinungstermin der Verteilmedien ist für uns im Möbelhandel ein großes Problem. Der Wegfall der Anzeigenblätter mittwochs zum allergrößten Teil hat für uns schon für die Vorbereitung des Einkaufs, Möbelkaufs am Wochenende Negativum schon dabei. Und die Tageszeitung, wissen wir ja alle, haben in den allerwenigsten Regionen in Deutschland die Reichweite, dass ich das sinnvoll ergänzen könnte. Plus, dass die Verteilung nochmal in der Regel teurer ist als in den Anzeigenblättern, nicht wahr?
Robert, für euch ja wahrscheinlich euer Weihnachtsgeschäft, so wenn ich es richtig habe, ist ja eigentlich das Frühjahr wahrscheinlich. Gehe ich mal davon aus, dass du jetzt schon so ein bisschen auch vielleicht Resümee ziehst, was dieses Jahr dann auch geklappt hat, was so vielleicht anders war. Ich gehe da davon aus, dass ihr ja auch intensiv so verfolgt, dass Obi, was machen die und macht das irgendwas mit euch? An der Stelle ist es vielleicht ja eine Chance, wenn Obi jetzt auf Print stärker verzichtet. Wie siehst du das Thema Print jetzt für euch?
Also ich würde dir auf jeden Fall recht geben, es war ein sehr turbulentes Jahr und was wir dieses Jahr gesehen haben an Preissteigerungen, ich hatte es ja gesagt, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre im Handel, ich habe das in der Form auch noch nie erlebt und wir drehen da auch an allen Stellschrauben. Also Print ist bei uns, also speziell der Handzettel, auch immer noch ein wichtiges Medium im Medienmix, aber ich sage auch, es treibt die digitale Transformation. Die Preissteigerung auf der Printseite führt dazu, dass wir auch unseren Weg, den wir schon vor vielen Jahren eingeschlagen haben, aber jetzt auch nochmal schneller gehen und eben digitale Themen schneller voranbringen und auch intensiver ins Testing gehen und überprüfen, welche Abhängigkeiten des Handels kann man reduzieren, um einfach auch Risiken zu reduzieren und die digitale Transformation schneller voranzutreiben. Also es ist definitiv ein Treiber gewesen dieses Jahr.
Und bei euch, Marc, ich weiß ja, ihr beschäftigt euch ja auch unter anderem mit Videokommunikation. Hast du da auch gesehen, dass da dieses Jahr nochmal was passiert ist? Führt der Kostendruck dazu, dass man dann doch die Effizienz noch stärker hinterfragt von anderen Kanälen und sagt, gut, jetzt auch aus dieser Not heraus, und dann hast du es angesprochen, dann ist auch die Verfügbarkeit teilweise nicht gegeben, muss ich stärker auf digitale Formate setzen?
Eindeutig, also kann ich nur so bestätigen, ist bei uns selbstverständlich auch so, die hat den Schub erhöht in die Richtung der digitalen Kommunikation, aber auch, und weil wir auch dann immer der Meinung sind, nur der richtige Test bringt nachher das Ergebnis, haben wir auch ziemlich festgestellt, was an digitaler Kommunikation eben für uns gar nicht funktioniert hat, auch Themen, auf die wir im Vorjahr noch deutlich gesetzt hatten, viel Social Media etc., die wir dann jetzt für uns als Schluss gezogen haben, okay, unser Digitalanteil muss erhöht werden, aber wir auch ganz klar schon identifiziert konnten durch die umfangreichen Tests, in welchen Bereichen und in welchen nicht. Also schon konnte man in den turbulenten Zeiten auch interessante Learnings für die Zukunft mitnehmen und sich die ein oder andere kleine Testschleife sparen.
Ja, dann hast du uns mal vielleicht da reingehen. Learnings ist ja ein spannendes Thema, gerade im Digitalbereich. Wir sehen sehr schnelle Entwicklungen. Ich habe das Gefühl, kaum hast du verstanden, wie YouTube vielleicht funktioniert, dann ist schon TikTok da und so wird's hier ja auch gehen. Jetzt reden wir über Metaverse und was wir haben ja sehr schnelle Zyklen. Das stellt ja euch jetzt auch als zwar großer, aber doch als Mittelständler ja auch echt vor Herausforderungen. Also wie schafft ihr das ganz grundsätzlich hier dann auch eine Innovationskraft und Innovationsfreude bei diesen Themen im Digitalbereich zu entfachen und aufrechtzuerhalten? Und dann bleiben mal so 2, 3 Learnings. Was hat denn besonders gut funktioniert? Vielleicht willst du das ja verraten. Ich weiß nicht, ob du auch verraten willst, was nicht funktioniert hat.
Gerne. Ganz klar.
Ja, also wir sehen, wir arbeiten, außer wir alle im Büro heute.
Gut so gesprochen, keine hohe Homeoffice-Quote. Gut funktioniert tatsächlich. Muss man sagen, eindeutig zu uns als Möbelhändler, der ein breites Sortiment anbietet, von Alterszielgruppe 0 bis 99, Preisklasse auch 0 bis 100 oder 500 Euro Sofa und 15.000 Euro Bolstermöbel. Unheimlich breit da, haben wir eindeutig für uns die Lehre daraus ziehen können, dass viele Dinge, die wir in Social Media versucht haben, sind wir als Multi-Brand-Händler nicht spitz genug positioniert, dass bei uns großartig Instagram, sonst irgendwas, Live-Shopping noch funktioniert, leider. Ich fand das sehr interessant, die letzten 5 Minuten gerade von dem Live-Shopping-Thema, muss ich mir später auf jeden Fall intensiv anhören. Da hatten wir leider wenig Erfolg, sodass wir ganz klar sagen, alles, was Angebotskommunikation Richtung Aktion ist, sowohl teilweise bei Display-Werbung, du sprachst an Bewegtbild-Werbung, speziell YouTube, haben wir sehr gute Quoten, was Frequenzgenerierung, Footfall in Häusern angeht. Also das ist für uns ganz klar, wo können wir Frequenz in den Häusern generieren. Das ist natürlich neben dem Online-Kanal unser größtes Interesse, wenn wir lokal ausgesteuerte digitale Werbemedien benutzen. Und da muss man sagen, Bewegtbild hat für uns sehr gut funktioniert. Speziell bei YouTube, Social Media weniger. Und Display-Kampagnen für mich, der größte Feind immer von Display-Kampagnen war überraschend besser. Also deswegen ganz wichtige Learnings, weil es zumindest die letzten beiden Punkte für uns in der internen Planung deutlich gedreht hat.
Ja, und bei euch steht ja dann auch die Großkampfzeit ja auch unmittelbar bevor, oder? Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sind doch gefühlt immer die vollsten, oder?
Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die klassische Hauptmöbelzeit. Die liegen ja dieses Jahr auch noch gut, die Tage, weil sie 5 am Stück sind quasi. Das ist eigentlich immer gut. Klassisch hört unser Geschäft jetzt in 10 Tagen ungefähr auf und hat dann erstmal eine Pause bis dahin, ja.
Ja, danke schön. Dann bin ich jetzt natürlich auf deine Learnings gespannt. Robert, ihr seid ja nun als Rewe Group klar datengetrieben. Ihr schaut es euch genau an, denke ich auch in dem Bereich, den du verantwortest. Willst du da so 2, 3 Sachen vielleicht nennen, die vielleicht besonders gut funktioniert haben? Ich weiß nicht, ob du was verraten kannst und willst, was nicht so doll war.
Ja, ich sagte es ja vorhin schon mal, dass wir viel testen. Und ich glaube, es braucht auch jetzt gerade für die Zukunft eine Testhaltung in Marketingorganisationen, aber auch in der Gesamtorganisation. Weil was hilft es mir, wenn ich ein Modeling vor 5 Jahren gemacht habe? Daraus kann ich jetzt kaum noch irgendwelche Ableitungen ziehen. Und ich bin zwar auch ein Freund des Modelings und wir denken auch ständig darüber nach, das zu verfeinern oder auch nochmal neu aufzusetzen. Aber ich finde das Thema Geo-Experiment und Dinge wirklich im laufenden Prozess über verschiedene Filialen als Testgruppe zu einer Kontrollgruppe sauber zu vertesten, das muss eigentlich in die DNA eines jeden Händlers hinein. Und wir stellen fest, dass, wie gesagt, der Handzettel gerade um den Kirchturm herum immer noch gut funktioniert. Und deshalb hat er auch noch so einen großen Anteil am Medienmix und das haben wir dieses Jahr auch nochmal besonders für uns vertestet. Aber wir sehen genauso, dass wir auf die digitalen Medien setzen können und je weiter wir eigentlich auch so ins Umland kommen der Filiale, auch tatsächlich digitale Kompensationen über Search und Preissuchmaschinen über die gesamte digitale Bandbreite der Medien, der Angebotsmedien, dass es gut funktioniert und wir auch Umsätze kompensieren können. Also den Mix macht es aus unserer Sicht. Der Mix aus dem Handzettel und den digitalen Medien und kein Entweder-Oder. Also mir wird die Diskussion häufig auch in der Fachpresse sehr zugespitzt formuliert. Und meine Wahrnehmung ist, dass es in der Realität idealerweise im Zusammenspiel funktioniert, weil die Zielgruppen einfach noch so breit sind. Ich glaube, das gilt auch für den Möbler, aber auch für den Baumarkt. Wir haben eine sehr breite Zielgruppe. Und in dieser breiten Zielgruppe, klar, haben wir auch eine Fokussierung in der Zielgruppe. Wir sind sicher leicht männlicher als weiblicher, wobei das sich in den letzten Jahren auch schon ganz gut austariert hat. Wir sind durchaus auch eine ältere Zielgruppe. Wir machen 80% unserer Umsätze mit Menschen über 40. Das sind unsere Fokuszielgruppen. Aber drumherum haben wir natürlich eine ganze Reihe auch von Subzielgruppen. Wir wollen auch junge Menschen ansprechen, um unser Geschäftsmodell zu sichern, um auch als junge Marke wahrgenommen zu werden. Also gehen wir verstärkt auch in digitale Medien, um eben unsere Zielgruppen auch an uns zu binden. Und gleichzeitig müssen wir an die Kernzielgruppe denken. Und wenn wir hier an der Stelle jetzt uns von einem Medium kategorisch verabschieden würden, also sagen würden, wir steigen jetzt als Turm aus dem Handzettel aus, dann habe ich die Befürchtung, dass wir auch auf Kunden verzichten würden. Und dieses Risiko gehen wir im Moment noch nicht ein. Aber ich will trotzdem sagen, natürlich ist der Handzettel auch für uns ein Auslaufmodell. Die Frage ist, wie schnell man sich auf diese Reise begibt und wie sicher die eigene Marke ist, wie stark die eigene Marke ist, wie stark das eigene Ökosystem schon ist, um eben den Handzettel auch drastisch zu
reduzieren. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den du nennst, also es geht ja nicht um die Frage Print oder Online, weil auch da sind ja keine für sich homogenen einzelnen Kanäle, sondern es gibt ja ganz viele Formen von Print und im Digitalen. Wir haben ja jetzt allein in der Diskussion schon einiges hier dann auch genannt an unterschiedlichen Möglichkeiten, die man digital hat. Eines hätte ich mich noch durch das Thema Zielgruppe angesprochen, da würde ich gleich auch gerne den Markt nochmal dazu sprechen, wie es Ihnen sich darstellt. Aber vorher noch Social Media. Da hat Marc hier gesagt, das war jetzt für ihn jetzt in diesem Jahr nicht so erfolgreich, da die Ansprache. Habt ihr da sicherlich auch Erfahrungen gemacht? Habt ihr da auch, seht ihr Social Media auch als Social Media, also sehen wir Brandbuilding, HR, oder ist es auch tatsächlich Commerce, dass man sagt, gut, ihr versucht damit auch Frequenzen in den Läden zu kriegen, ihr versucht damit auch Abverkäufe zu unterstützen. Wie sind da eure Erfahrungen?
Also natürlich machen wir auch über die Social Media Kanäle entsprechende Performance-Kampagnen. Aber wenn es jetzt darum geht, dort in die Interaktion mit der Zielgruppe hineinzugehen, dann ist das für uns eher ein Image-Kanal als ein Commerce-Kanal. Und da gehört er aber auf jeden Fall dazu. Also die Social-Media-Plattformen sind ein sehr starker Indikator, wenn Dinge nicht gut laufen. Wenn Dinge vielleicht auch regional nicht gut laufen, dann kriegt man häufig dort über Social Media auch eine erste Indikation. Oder wenn Kampagnen nicht gut laufen, also wenn Kampagnen nicht gut ankommen, dann sieht man das auch als Feedback-Kanal und kann daraus wichtige Erkenntnisse ziehen. Aber es ist in erster Linie hier eher geht es darum, die Marke aufzubauen und Aufmerksamkeit mit der Kundengruppe in Dialog zu treten und an dem Image zu arbeiten. Das ist für mich der Kerninhalt von Social Media.
Man hat gehört, es hat einen Grund, warum ich im Homeoffice bin und nicht im Büro heute. Dann war eine Nachfrage. Wir haben in unserer Studie hier zum Thema Social Commerce, aktuelle ECC-Studie vor wenigen Wochen erschienen, auch festgestellt, dass die Kunden auch eigentlich von den Brands, von den Marken gar keinen Commerce haben wollen. Also da relativ, das ist zurückgegangen. Stück weit im Vergleich zu den Vorjahren, vielleicht auch zu viel, dass viele auch zu viel diesen Kanal dann auch genutzt haben. Dass auf der anderen Seite die Tipps von Influencern aber an Bedeutung gewonnen haben. Stellt ihr Ähnliches auf? Jetzt habt ihr auch den Mr. Hammer, der dann für euch als Influencer hier Aktionen bewerbt. Arbeitet ihr mit Influencern zusammen?
Ja, machen wir. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit die Zukunft des Marketings ist. Dass wir da auch in Zukunft investieren werden und dass wir unsere Strategie da noch weiter ausfeilen werden. Wir machen es im Moment auch sehr taktisch, sehr Kampagnen, von Kampagne zu Kampagne, auch zum Teil mit unterschiedlichen Influencern. Und wir bearbeiten auch im Rahmen unserer Content-Entwicklung mit Influencern zusammen, also gerade wir als Baumarkt, das machen unsere Wettbewerber auch, leben ja auch vom Content im Sinne von, wir befähigen unsere Kunden damit auch heimzuwerken. Ja, weil Heimwerkerwissen erodiert immer stärker, also müssen wir nachhelfen und den Content bieten, um unsere Kunden zu befähigen, dass sie mit unseren Produkten dann entsprechend verschönern, bauen und heimwerken können. Und da suchen wir uns auch Experten, holen wir uns Experten an die Seite, die dann auch diese Filme begleiten und dort als Influencer und als Experten zur Verfügung stehen. Ich glaube, dass das insofern wichtig ist, dass man da eben auch eine Glaubwürdigkeit mit ins Spiel bringt und diese Glaubwürdigkeit eben auch durch Influencer gewinnt. Also ich glaube, dass das hohe Relevanz in der Zukunft haben wird und dass das ein Stück weit so die Unterbrecherwerbung auch Schritt für Schritt ablösen wird, weil Menschen auch in der Werbung Relevanz haben wollen und Influencer können ein Teil dieser Relevanz sein.
Ja, bei Influencer müssen wir gleichwertig beim Markt hier habt ihr auch einen Influencer oder mehrfach einen Influencer? Also ich meine, jetzt ist bei euch natürlich nicht das gleiche Thema. Also ich bin für euch ein schwieriger Kunde, wo wenn man ja zwei linke Hände, da muss man viel erklären. Also da geht's wirklich viel um die Problemlösung. Aber dein Möbel, das Sofa, das kriege ich ja aufgebaut hier an der Stelle. Da habe ich das Problemlösungsthema ja nicht. Trotzdem ist es ja so, dass auch im Einrichtenbereich gibt's ja eine ganze Reihe von sehr starken Influencern, die dann hier das, was wir sonst aus den Hochglanzzeitschriften dann ja auch kennen, teilweise aber auch ganz anders Sachen dann auch präsentieren. Wie ist das bei euch, Marc? Influencer? Habt ihr jemand? Mehrere? Feierst du die? Bist du die
Influencer? Wir machen, wir unterscheiden immer in zwei Sachen, Influencer zu nutzen. Ist einmal, wir gucken eher Weco-Influencer, die schon stark im Thema Einrichten sind, Dekoration, die ihre Wohnung verschönern. Das ist bringt guten Inhalt, guten Content, funktioniert von daher gut. Resultieren daraus notwendigerweise gewünschte Abverkäufe? Natürlich nicht, aber es macht erzeugt, wie Robert gerade sagt, natürlich eine gewisse Relevanz. Auf der anderen Seite gibt es sehr erfolgreiche Influencer auch im Bereich Grob, die mit dem Thema nicht nur Einrichten zu tun haben, aber Kochen, was ja sehr einrichtungsnah ist, oder zumindest für unsere wichtigste Warengruppe, Küchen, Einbauküchen sind ja sind unsere wichtigste Warengruppe. Da haben wir eine Mischung gemacht, kurzes Projekt über einen Lieferanten von uns, der unter Vertrag hat Sales, eine große Koch-Influencerin inzwischen. Und dementsprechend kann man es nutzen, um Online-Relevanz zu gewinnen, Influencer, aber auch tatsächlich mit Vor-Ort-Termin, um wahnsinnige Frequenz in Filialen mit eventuellen Sonderöffnungen, Neueröffnungen, was auch immer zu generieren, das ist für uns so eine Mischung, die wir gerne machen. Also nicht nur sagen, okay, der Influencer kann nur online stattfinden, ich muss den auch vor Ort kriegen, kann dadurch auch Leute in meine stationäre Kernmarke reinkriegen, die ich nie mehr in den Laden reinbekommen hätte und mit denen überhaupt mal gewöhnen an mich als Händler. Das finden wir interessant. Auf der anderen Seite ist natürlich immer das Problem, was passiert, wenn der Influencer auf einmal wie ein klassisches Testimonial, ja, seine Mutter ersticht oder nein, also jetzt was oder Kanye West wird und auf einmal nicht mehr wie ein gesehener Gast bei Adidas ist. Das sind natürlich Themen, die man da auch hat.
Oder auch schlicht zu teuer wird. Gibt's auch sowas
Triviales? Haben wir alles schon erlebt, ja klar. Also ist auch kein realistisch ist das ja eine durchaus, wenn auch zum Teil natural vergütet, sportlicher Kostenbeitrag, den man in der Regel zu leisten hat.
Ja, wie Robert hat jetzt ja dann eine große Zukunft als ein Bestandteil, wenn ich es richtig jetzt rausgehört hat, hier für Tom jetzt genannt, eben das Influencer-Marketing. Bei euch auch? Ist es was Wichtiges jetzt wirklich, wie oder ist es so ein bisschen Beiwerk, dass man sagt, gut, okay, so wie du halt früher den Thomas Gottschalk zur Einweihung von einer Filiale hier geholt hast, hast du jetzt einen Influencer und dann macht der vorher nachher noch ein bisschen Trommelwirbel.
Also ich habe mir das mit Interesse notiert. Ich glaube, dass natürlich das Thema Heimwerken glücklicherweise eine breitere und häufigere Anwendungszahl hat, die ich nutzen kann. Also ich sag mal, wir haben was, ändert sich alle 3 Monate, eventuell ein bisschen Deko, Möbel mit Sicherheit nicht. Deswegen ist natürlich die Frage, kann ich da mit gleichen Influencern, kann ich ja nicht glaubwürdig 10-mal im Jahr, zumindest nicht, kann er nicht immer glaubhaft behaupten, ich habe mein Wohnzimmer wieder umgestaltet, da muss man in anderen Konzepten denken, Beratungssituationen. Ich habe auf jeden Fall mit Interesse notiert, ob wir das Thema anders nochmal angehen müssen, aufgrund der von Robert gerade genannten Perspektive.
Ja, Robert, was ich mich ja immer frage, also wie stelle ich das dann auch sicher, dass das wirklich glaubwürdig über den Zeitverlauf hier dann auch ist. Ich meine, das Spiel der Influencer ist ja jetzt nicht gänzlich unbekannt, wie das funktioniert. Trotzdem sind ja viele auch sehr, sehr erfolgreich. Auf der anderen Seite ist es doch für euch auch als Marke entscheidend, dann auch die richtigen Influencer zu setzen. Also wie viel Sachverstand brauchst du da selber eben bei dir im Team für die Steuerung dann auch von Influencern? Du hast ja gesagt, ihr arbeitet ja auch mit verschiedenen Influencern zusammen.
Ja, also ich muss sagen, wir stehen da auch noch am Anfang, ne? Also und es ist doch immer auch ein gewisses Risiko, das man eingeht. Also es ist nicht so, als gäbe es jetzt hier einen halbjährigen Prozess mit polizeilichem Führungszeugnis und einer akribischen Prüfung, ob der Influencer zu uns passt. Nein, natürlich versuchen wir, Kriterien zu definieren und uns auch im Markt umzuschauen, wer da in Frage kommt. Spannen auch Partner mit ein, Agenturen, die eine Expertise haben. Aber ich würde auch vermuten, dass sich der ganze Markt in Zukunft noch deutlich professionalisiert. Aber zugegebenermaßen ist das auch immer mit einem gewissen Schuss Risiko verbunden. Und oft, genauso wie Marc sagt, dass Dinge nicht schief gehen und man dadurch keinen Image-Gau erlebt. Jetzt muss man auch sagen, sind die Reichweite der Influencer, mit denen man zusammenarbeitet, ja auch zum Teil sehr begrenzt. Also auf dem Bereich Influencer, finde ich, da ist dann auch, selbst wenn man rechts und links mal einen Fehltritt erlebt, da ist die Image-Katastrophe noch in Grenzen zu halten. Wenn das aber passiert mit einem langjährigen Markentestimonial, dann sieht die Sache schon etwas anders aus. Und auch das ist abzuwägen und am Ende ein Trade-off, ob ich von der Aufmerksamkeit, von einer Sympathie profitieren möchte und wie integer ist diese Person. Wie ist auf der anderen Seite möglicherweise die Gefahr, eine Bauchlandung zu erleben? Man in der Regel ist es ja so, dass das bekannte Persönlichkeiten sind, wenn wir von Markenbotschaften und Testimonial sprechen. Und dann hat man ja auch eine Weile Zeit, mal in die Historie zu schauen und zu schauen, wie ist denn dieser Charakter? Ja, passt der zur Marke? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man da am Ende ein Problem hat? Und da gibt's sicher, also wenn ich jetzt an Adidas denke, gibt's da bestimmt auch ein Risiko, das höher einzuschätzen ist, als jetzt möglicherweise auch bei anderen Testimonials, die man im deutschen Markt so kennt. Das muss man abwägen und dann bereit sein, auch dieses Risiko einzugehen. Weil auf der anderen Seite braucht man ja auch jemanden, der ein Profil hat. Man braucht jemanden, der bekannt ist, der auch öffentlich auftritt. Sonst funktioniert ja am Ende nicht der Aufmerksamkeitsschub, sonst funktioniert nicht der Image-Transfer.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ja, danke schön. Vielleicht vertiefen wir das gleich noch weiter, aber wir haben tolle Teilnehmer, weil bevor ich es überhaupt gesagt habe, natürlich freuen wir uns hier auch über Fragen aus eurem Kreis und wir haben hier 2 tolle Experten. Hier nutzt also die Gelegenheit, dann auch eure Fragen loszuwerden. Ich werfe jetzt mal die erste Teilnehmerfrage, die schon zwischenzeitlich gekommen ist, einfach rein. Also wenn es dann eben der Printkatalog zumindest perspektivisch oder den nicht mehr Print, nicht mehr zwangsläufig Aktivierungskanal Nummer 1 ist, wie sieht's denn mit WhatsApp und Co. als alternative Aktivierungskanäle aus? Vielleicht können wir das ein bisschen weiterfassen, auch die Frage ganz generell, wie kommt auf Smartphone auf? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Ich denke, da seid ihr auch beide fleißig am Testen.
Ich kann gerne kurz anfangen, weil wir jetzt letzte Woche unseren Service gestartet haben. Also auch bei uns kann man sich jetzt die Angebote auf Smartphone auf WhatsApp schicken lassen. Ich habe da ehrlich gesagt noch keine Zahlen, also sind im Moment noch geringe Zahlen, aber
Wir haben auch letzte Woche erst begonnen. Von daher macht es keine, es finde ich wirklich spannend, über Zahlen zu sprechen. Aber ich muss selber persönlich sagen, also ich nutze WhatsApp auch privat und ich fand diesen Service jetzt auch schon bei uns in der Testphase sehr angenehm. Jetzt haben wir das noch ein bisschen ausgefeilt. Und es ist super easy. Und ich glaube, dass das eine Form der Zukunft ist, dass man diesen Handzettel dann auch regelmäßig geschickt bekommt. Also dadurch auch diese Push-Funktion, die der Handzettel ja auch im Briefkasten hat, weiter nutzt, wenn man regelmäßig über eine Notification aufs Smartphone dann diesen Handzettel bekommt oder eben aktuelle Angebote. Ob das immer der Blätterkatalog ist oder welche Darreichungsform das am Ende ist, ist nochmal eine andere Frage. Wir setzen jetzt auch auf dieses Thema und werden es weiter pushen. Also wir werden es vor allen Dingen im Handzettel auch pushen, um da die Kanäle auch miteinander zu verzahnen, um schrittweise eben da auch eine Community aufzubauen und uns von anderen Medien, die man ständig immer wieder befeuern muss, und dazu zählt ja der Handzettel, auch ein Stück weit unabhängiger zu
machen. Ja, wow, aber wenn ihr bei WhatsApp seid, bei euren Kunden, habt ihr doch eigentlich gewonnen. Dann ist seid ihr ja sein Freund. Und auf WhatsApp lasse ich doch eigentlich nur meine Freunde hier dann auch zu.
Ja, deshalb muss man, das ist wieder ein Ausprobieren und eine Investition. Ja. Deshalb muss man jetzt abwarten, wie groß die Bereitschaft der Kunden ist, das zu tun. Wir sind da guter Dinge, weil wir den Eindruck haben, dass das sehr intuitiv ist und sehr leicht funktioniert und genauso schnell auch wieder abzubestellen ist. Also ich kann das auch mit einem Klick wieder beenden und dann nächste Woche wieder, falls ich wieder Bedarf habe oder glaube, ich muss die Angebote im Blick haben, auch wieder aufschalten. Also es ist sehr einfach. Ich glaube nur, auch da müssen wir uns verabschieden von, ich knipse was ab und dann setze ich was auf und dann habe ich das eine durch das andere ersetzt. Es wird einfach deutlich fragmentierter. Und ich habe halt verschiedenste Kanäle, auch verschiedenste kleine Teilzielgruppen und die in der Summe müssen dann irgendwann mal auch den Handzettel kompensieren können.
Ja, ich habe viel Nicken gesehen.
Ich habe in den nächsten Tagen den Kickoff-Termin zum Thema, dass wir auch WhatsApp-Verlängerungen machen für die Prospekte. Hab selber ein paar Wochen jetzt getestet mit dem einen oder anderen Anbieter. Gefällt mir das selber als Nutzer oder stört mich das schon in der, aber noch nicht, muss ich sagen, genau wie Robert sagte, kann es ja leicht, das schnelle Opt-out, was ich machen kann, ist schon positiv. Ich glaube, das ist kann tatsächlich was sein. Für uns auch als speziell WhatsApp als mittelständischer Händler muss man ja realistisch sehen, wie groß ist die Chance, dass ich einen Endkunden, es sei denn, ich habe die absolute Turbo-Funktionalität, dazu kriege, eine eigene App, eine Ostermann-App auf, sie wird so leider irgendwas, sie ist ja gegen null. Daher für uns gar nicht anders möglich, als da alles auch auszuprobieren und dann, wie Robert sagt, testen. Aber auf der anderen Seite richtig, die Fragmentierung, die auf uns zukommt, die wird noch viel stärker sein als heute. Ist ja heute nahezu unmöglich, alles permanent gleichzeitig zu testen und auf dem Schirm zu haben. Es wird uns sicherlich stark beschäftigen.
Marc sprach es an, für ihn jetzt als Mittelständler die App zu aufwendig, beziehungsweise die Frage, welchen Mehrwert kann ich da überhaupt draufspielen, damit die Kunden jetzt gerade auch, wenn ich nicht immer eine Problemlösung benötige, über euch die entsprechend nutzen. Für euch eine App, sei von außen betrachtet, wenn man sagen, Ruby setzt ja auch viel Hoffnung jetzt auf das App-Thema. Wir sehen es bei Lidl, die ja auch entsprechend gehen, Rewe auch, wie gut. Also ist die App so eigentlich dein größter Baustein vielleicht zukünftig? Für den Großen.
Ja, also für uns ist die App auch wichtig und wir pushen die auch. Im Moment sieht es auch, nach jetzigem Stand der Technik, würde ich sagen, dass auch die in den nächsten Jahren das zentrale Medium sein wird. Ich würde es aber etwas allgemeiner formulieren, etwas unabhängiger vom Ausspielungskanal. Das Thema Loyalty, das Thema Kundenbindung ist für uns extrem wichtig. Und das haben wir in den letzten 10 Jahren massiv ausgebaut. Und jetzt ist die Frage, auf welcher Plattform man diese Daten dann zusammenführt und was das Haupt Identifikationsmedium dann für ein Loyalty-Programm ist. Und das ist bei uns im Moment noch eine Plastikkarte tatsächlich, die man aber auch in der App schon einspielen kann. Ob die Karte dann irgendwann mal ganz abgelöst wird von der App, das wird die Zeit zeigen. Im Moment haben wir sie noch, weil sie seit vielen Jahren im Einsatz ist und auch bei den Menschen im Portemonnaie. Aber da ist die digitale Form der App in Zukunft sicher auch das Kernmedium, ja, auf das wir setzen und das wir auch weitertreiben.
Also datengetrieben an den Kunden dranbleiben, da die Kundenkarte bei euch, Marc, auch zentral eigentlich für eure Aktivitäten?
Ja, also wir haben auch eine Kundenkarte, die ist auch noch in Plastikform. Die ist aber für uns natürlich klar wichtig, einmal um weitere Informationen zu sammeln. Die Kunden, wir haben ja als Möbelhändler, wenn man individuell bestellte Möbel dem Kunden liefert, ohnehin schon das Glück, dass wir relativ viele Informationen über unseren Kunden haben, die notwendigerweise jemanden sonst, der immer die Karte sonst dabei haben müsste, um überhaupt seinen Warenkorb in sein Kundenkonto reinzukriegen, nicht hat. Daher haben wir eh schon viele Daten und das zusammenzuführen ist dann gut.
Ja, dann vielleicht, also weil wir beim Thema Smartphone hier waren, können wir ja abhaken, Newsletter, mobil optimierte Website, was ist es, das hattest du, glaube ich, gerade genannt, wo digitale Kataloge, also das Thema Kaufdauer und Co. Glaubt ihr daran? Ist das auch einer der Bausteine, auf die ihr setzt? Oder seid ihr, ist der Katalog, ist das vielleicht ein Versuch, einfach nur was zu übertragen aus der anderen Welt und nicht genug? Oder sieht man?
Also das ist für mich auch wieder ein Thema, wo mein Mitbewerb stark ist in dem Fall. Und da gehören sicher Kaufdauer und alle zur Offeristergruppe gehörenden Dinge dazu. Solange die doch alle drin sind, muss ich das auch machen. Die Öffnungen erscheinen sich jetzt für mich auch nicht ganz schlecht zu sein. Richtig, ist das noch das Gleiche wie früher, wenn ich sage, da muss auch immer mehr rein, der Wetterprospekt, der da ist, muss shoppable werden und ist das dann noch der eigentliche Sinn des Handzettels? Aber grundsätzlich glaube ich, sollte man da noch dabei bleiben, würde ich noch nicht ganz abschreiben.
So, dann kommt hier die Frage, Robert, muss ich gestehen, kann ich gleich beantworten. Payback, seid ihr bei Payback? Und hier kommt die Frage, spielt Payback auch eine Rolle? Die Rewe-Kollegen, ja, klar. Wissen wir, kann man über so ein System oder ist es besser ein eigenes System? Wir sehen ja die Kollegen bei Obi, die waren, glaube ich, früher bei Payback, machen was eigenes. Wie ist es bei euch?
Ja, ich glaube, da gibt es auch nicht ein grundsätzliches richtig oder falsch. Das muss jeder Händler für sich auf Basis des Geschäftsmodells und der Kunden entscheiden. Wir haben, du sprichst es ja schon an, unsere große Schwester, die Rewe und auch Penny fahren mit Payback. Von daher haben wir uns mit dem Thema einfach im Konzernverbund auch beschäftigt. Wir sind aber im Moment in der Meinung, und ich habe auch keine Fantasie, dass sich das kurzfristig ändern wird, dass unser eigenes Programm für uns der richtige Schritt ist. Wir sammeln unsere eigenen Daten, die gehören uns. Wir können sie auswerten, so wie wir möchten. Das ist in einer Kooperation mit Payback schon herausfordernder. Und dann muss ich sagen, ist Payback natürlich auch von der Zielgruppe nicht so aus meiner Sicht. Das heißt, aus meiner Sicht, wir haben es natürlich auch unteranalysiert. Bei uns ist ja der Entscheider im Baumarkt häufig der Mann. Bei Payback ist es die Haushaltsführende, der Haushaltsführende, das ist aber oft noch die Frau. Wir haben im Schnitt 4 bis 5 Einkäufe für den normalen Durchschnittskunden. Und da sehen wir eher die Gefahr, dass man im Lebensmittel-Einzelhandel fleißig sammelt und bei uns die Punkte ausspielt. Also, dass wir gar nicht so die Sammelinstitution sind. Es gibt eine Reihe von anderen Argumenten, die wir geprüft haben und wir sind der Meinung, dass wir mit einem eigenen Programm besser fahren, auch wenn man sagen muss, am Ende kriegt der Kunde bei uns mehr. Ja, also wir schütten deutlich mehr aus. Wenn man uns 5.000 Euro ausgibt, kriegt man 10%. Da muss man ganz viele blaue Punkte versammeln, um 10% Kickback zu kriegen. Also der Baumarktkunde ist da auch recht verwöhnt und wir glauben, dass ja möglicherweise eine Kombination aus beidem natürlich ginge, aber das ist technisch herausfordernd, weil man dann wieder zwei Kartensysteme hat, möglicherweise kriegt die Daten dann wiederum nicht zusammen und man darf nicht unterschätzen, das ist sehr kostenintensiv. Also von daher setzen wir auf unser eigenes Programm.
Ja. Jetzt wahrscheinlich, du hast die Anreize hier genannt, Marc, man hat ja das Gefühl, so auch eure Branche setzt ja vor allen Dingen auch als Anreiz immer auf Preis, auf Rabatte. Welche Rolle spielen dann gerade jetzt, wenn man es mit Kundenkarten sieht, dann so Preisaktionen versus jetzt das andere Modell ist ja zusätzliche Anreize, es gibt dann noch die Vase dazu, wenn man euch besucht oder ähnliches. Kann man das pauschal sagen? Könnt ihr das vielleicht auch aufgrund eurer Daten entsprechend aussteuern?
Eindeutig ist es so, kann man sagen, unmittelbare Vorteile, die den Preis reduzieren, immer besser als Zugaben, gerade in unserem Bereich. Auch marktimmanent etwas. Wir kennen alle die großen Trommler mit Rabattaktionen im Möbelhandel von Öffnung über Lutz bis wen auch immer. Mhm. Bei uns ist es so, dass am allerliebsten der Kunde, auch der Stammkunde, unmittelbar, wenn er sein Möbel jetzt für sich entschieden hat, den direkten Zusatzbenefit für sich haben möchte und in direkter monetärer Form. Man kann wohl experimentieren und spielen mit absoluten Beträgen oder prozentualen Beträgen, aber eindeutig aus der Falle kommen wir leider nicht raus. Das ist ein großes Momentum bei uns.
Das war, dass dann letztlich die Branche sich da im Prinzip in einen Mechanismus auch reingegraben hat, aus dem man dann jetzt einfach aus dem es keinen Entrinnen mehr gibt, solange alle Wettbewerber auch über das Thema Rabatt gehen, muss man da einfach mitspielen.
Wir sind eine relativ vergleichsarme Branche, in Anführungszeichen, weil es wenig echte Marken gibt. Unheimliche Individualität in den Produkten. Und da gibt mir natürlich der Rabatt an sich erstmal als Kunde Sicherheit. Wenn ich sagen kann, gut, der Bosch Vorhammer XYZ kostet 149 Euro bei Thum und 159 Euro bei Hornbach, dann weiß ich, jawohl, das ist in absoluten Beträgen super. Wenn ich aber, weiß ich nicht, 5 Meter geplante Wohnwand in Lack von keinem Markenhersteller habe oder ein Sofa individuell geplant im anderen Bezug, da kriege ich auch eine gewisse Sicherheit durch einen Rabatt, der mir gewährt wird als Endverbraucher.
Ja, also am Ende des Tages vielleicht dann auch eine Vertrauensfrage dann des Konsumenten, ob er jetzt auch glaubt bei euch, dass es dann auch ein echter Rabatt ist oder eben auch nicht. Ganz grundsätzlich jetzt in diesen Zeiten.
Also, das ist ein wichtiger Hinweis. Das ist der Grund, warum wir nicht zum Beispiel mit den Rabatten wie 40 plus 19, 50 plus 19, diese wirklich sehr hohen Rabatte, die der Wettbewerb da macht, sowas machen wir nicht. Also wir haben dann andere Aktionen, die zwar auch rabattieren, aber nicht diese Höhe ist, weil das ist tatsächlich die Frage.
Jetzt ist ja so, die Märkte werden im Moment enger. Wir sehen die Konsumzurückhaltung, die wir haben. Heißt, wir müssen besser ausschöpfen. Besser ausschöpfen ist ja bei euch wahrscheinlich schon auch ein regionales Thema. Weil gut, wahrscheinlich werde ich jetzt nicht 70 Kilometer bis zum nächsten Dom oder 120 Kilometer bis zum nächsten Ostermann-Einrichtungshaus fahren, sondern viele Käufe werden ja wahrscheinlich in der Region stattfinden. Schafft man es mit den Möglichkeiten hier digital genauso gut, auch diese Zielgruppe regional einzugrenzen, wie wir es jetzt so klassisch kennen mit Verteilgebieten in Print?
Also meinst du das Ausschöpfen? Also das hat zumindest in der Vergangenheit gut funktioniert, also auch in den letzten Jahren. Wir es geschafft haben, über die Verbreitung unseres Mixes und auch die Ergänzung neuer Medien auch dazu beigetragen haben, dass die Warenkörbe größer geworden sind. Also zumindest ist das für den Baumarkt der Fall. Ich glaube, das ist für viele Bereiche im Handel, insbesondere im Non-Food, der Fall, dass die Frequenz systematisch zurückgeht. Ja, schleichend, aber sie geht zurück in vielen Bereichen. Aber wir kriegen es trotzdem seit vielen Jahren genauso kompensiert über die Bongröße. Ja, also das ist einmal natürlich inflationsgetrieben, aber es ist bei uns im Baumarkt auch projektgetrieben, weil Menschen hingehen und einfach mehr selber machen, größere Dinge selber machen und dadurch die Warenkörbe auch größer werden. Und dadurch, dass wir versuchen, über neue Zielgruppen, neue Kanäle, auch neue Zielgruppen anzusprechen, trägt das auch dazu bei. Also es ist ein Effekt, den wir auch durch Marketing natürlich unterstützen.
ich glaube nur, dass das irgendwann Grenzen hat. Und das ist jetzt ein Stück weit Glaskugel, ne? Also auch jetzt das nächste Jahr wird ein sehr herausforderndes. Und das, solche Krisen können natürlich auch ja zu einschneidenden Erlebnissen werden, die in eine oder in die andere Richtung auch schon Entwicklungen, die sich abzeichnen, verstärken. Und das wird man sehen, ob uns das weiter gelingt. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit ja eine tickende Zeitbombe, denen wir was entgegensetzen müssen als Händler. Ne? Wir müssen unsere Geschäftsmodelle Omnichannel stärker aufstellen, um eben über alle Kanäle, die wir anbieten, diese bestmögliche auszuschöpfen und den ja Frequenzverlust, den man im stationären Bereich über die nächsten Jahre sicher auch noch weiter erleben wird, zu kompensieren. Und je besser wir hier digital aufgestellt sind und in der digitalen Transformation unserer Struktur, ich meine gar nicht nur Marketing, sondern des gesamten Geschäftsmodells aufgestellt sind, desto besser werden wir dem begegnen können.
So, da muss ich gleich nochmal einhaken. Wir müssen natürlich über die aktuelle Situation und die Auswirkungen sprechen. Es kommt aber noch eine Teilnehmerfrage hier rein. Welchen Stellenwert hat die Gewinnung von Kundendaten mit Kommunikations-Opt-ins heute für eure Unternehmen? Also das darf Opt-in, welchen Stellenwert? Die Kunden erstmal aus anonymen Kunden hier da auch bekannte Kunden zu machen. Ich denke, das haben wir schnell beantwortet.
Zentral, würde ich sagen. Also das ist fast das Ziel Nummer eins, möglichst viele Menschen in das, ich bin immer so vorsichtig mit Ökosystem, das klingt immer so groß. Und ich habe es auch schon mal an anderer Stelle dir, glaube ich, Kai, gesagt, so viele wirklich große funktionierende Ökosysteme im Handel sehe ich in Deutschland noch nicht. Ne? Aber natürlich ist es das Ziel auch von uns, möglichst viele Menschen in die eigenen Systeme, also f.tom.de, Newsletter, das mit einer sauberen EWE zu verbinden, sodass man sie auch adressieren kann, analysieren kann. Das ist, wenn man so will, Ziel Nummer eins, um auch unabhängiger zu werden von den Paid-Medien.
Mark, alles gesagt. Hallo, alles gesagt, David. Dann lass uns vielleicht, aber Dankeschön für die Frage. Ihr dürft auch für die kleinen leichte Fragen durchaus stellen. Wir nehmen auch die schweren hier mit auf, keine Frage. Bleibt unbeantwortet, also jetzt noch schnell in der verbleibenden Zeit gerne noch eine Frage loswerden. Aber für die aktuelle Situation, ich glaube, wenn wir vom Konsumenten her dann Konsumentinnen ausgehen, einfach zu beantworten, Konsumzurückhaltung sehen wir ganz stark. Wir sehen hier, dass wir ins Preiseinstiegssegment eine Verschiebung hier auch haben. Wir sehen, dass man stärker auf den Preis insgesamt hier schaut. Wir sehen, dass Käufe verschoben werden dann aufs nächste Jahr. Also, das ist doch eine riesen Herausforderung jetzt für euch in der Angebotskommunikation. Könnt ihr einmal so grob skizzieren, wie sich das vielleicht so im Laufe des Jahres für euch dann in eurem Gebiet, wie sich das dann auch verändert hat, was sich da verändert hat jetzt in der Angebotskommunikation?
Also ich denke, wir haben zwei Verschiebungen. Interessanterweise, ich glaube, jetzt brauchen wir nicht wiederholen. Ich denke, sowohl Baumarktbranche als auch Möbelhandel waren in den Corona-Höchstjahren durchaus welche, die es hat andere Handelszweige deutlich schlimmer betroffen als uns beide jetzt. Dementsprechend blenden wir das mal aus. Was wir sehen ist, zunächst hat bei uns tatsächlich der Preiseinstieg nachgelassen zu laufen. Also der Discount ist aktuell der schwächste Markt. Klar, niedriges Einkommen, schneller Angst, keine Verfügbarkeit mehr, um irgendwas zu verkonsumieren. Ich glaube, dass das aber in der Zukunft wieder der diskontierte Bereich wachsen wird, weil leider Gottes viele Kunden, die sich große Projekte, Einbauküchen, was auch immer, gelieferte Polstermöbel leisten konnten, in eine negative Situation reinkommen werden, dass sie das nicht mehr werden haben und wir deswegen dann ein Comeback des Discounts sehen mit Einkommensgruppen, die vielleicht in den letzten Jahren rausgewachsen waren aus diesem Marktsegment. Für uns war das ganz klar spürbar. Wir haben eine Phase gehabt dieses Jahr, da haben klassische Preiseinstiegsprodukte wirklich in der Werbung gar nicht mehr funktioniert. Die waren tot. Also wenn man sagt, da sind sie uns gelaufen 100, auf einmal 10. Also wirklich in sich zusammengebrochen. Der Mittelpreislagebereich war gut. Alles, wo man mehr zum Thema, zum Produkt erzählen konnte, war noch stabil für uns. Wie gerade schon erwähnt, größte Wagen mit Küchen. relativ stabil, aber ich denke, da sind wir auch ähnlich wie im Baumarkt, gucken wir alle mit Zorn auf Bauzinsen und gestoppte Bauprojekte und was da in den nächsten beiden Jahren auf uns zukommt. Ich denke, dass da wird uns auch diese Großprojektumsätze, die es leicht gemacht haben, eventuell auch den Durchschnittsbon zu steigern, was bei uns auch so der Fall war, wird uns deutlich schwerer fallen. Und deswegen sind wir da sehr, sehr pessimistisch, nicht pessimistisch, aber skeptisch in die Zukunft und glauben, wir werden so quartalsweise alle Planung und Kampagnenpläne und den wir machen, neu anpassen müssen. Weil das so volatil jetzt schon bei den letzten 6 Monaten.
Robert, bevor du, ich habe die Kopfnicken gesehen und da kannst du gleich dann auch noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, aber ich möchte erst noch damit wir auch den großen Worten Taten folgen, dass wir die nächste Zuschauerfrage reinwerfen. Großes Thema, Omnichannel. Wir haben jetzt ja 2 Branchen hier heute mit euch vertreten, die aus meiner Sicht klassische Omnichannel-Branchen sind, wo man sagt, gut, wir haben eine große Chance, den Kunden durch Online und Offline Mehrwerte dann auch zu bieten. Die Frage hier ganz konkret, wie schafft ihr es, online und offline die Experience zu verbinden und miteinander zu verbieten? Also jetzt speziell fürs Marketing, damit auf der Fläche nichts anderes ausgewiesen wird wie im Online-Shop. Wie schafft ihr das? Was sind so eure, denkt ihr da ganzheitlich, habt ihr die Silos schon aufgebrochen? Wir schauen nur vor Kunden näher und so weiter. Wir sind da gerade, ich glaube, das ist ja gerade bei dir ein Riesenthema. Robert.
Ja, ist es. Natürlich sind die Silos immer auch bei uns noch ein Thema. Also wir haben jetzt nicht die Organisationsform völlig auf den Kopf gestellt, aber wir beschäftigen uns damit und sagen auch, wie können wir das in Zukunft verbessern. Im Moment versuchen wir, und das ist aber ein Überbrücken aus meiner Sicht, mit ganz intensiver Zusammenarbeit. Also dass wir gemeinsam die Dinge von A bis Z durchdenken, gemeinsam heißt, alle Themen verantwortlich, Content-Verantwortliche, die Content setzen, die das Agenda-Setting für Tom machen, gepaart mit den Kanalverantwortlichen von Beginn an einem runden Tisch setzen und diese Dinge gemeinschaftlich entwickeln. Ich glaube, das ist egal, unabhängig von der Organisationsform und an wen wer am Ende berichtet und wer den Urlaubsantrag unterschreibt, ist extrem wichtig, dass auf diesen Themen, die für die Kunden am Ende relevant sind, dass da aus einer Hand gearbeitet wird. Und das ist unser Rezept dafür. Müssen wir da besser werden mit Sicherheit? Also da stehen wir auch noch am Anfang. Da wird uns aber auch, glaube ich, die Automation von Marketing in den nächsten Jahren helfen. Also da sind auch bei uns Marketing-Themen oder insgesamt extrem viele IT-Themen in der Pipeline, die uns helfen, dann auch Marketing-Assets automatisiert auszuspielen, hochindividuell auszuspielen, KI-basiert. Das ist bei uns, sage ich auch, zum größten Teil noch Zukunftsmusik. Aber natürlich sind das Themen, mit denen wir uns beschäftigen und die dazu führen werden, dass wir individueller werden und abgestimmter für den Kunden und dass sich das Kundenerlebnis am Ende nahtloser anfühlt. Im Moment ist es doch viel händische Abstimmung.
Dankeschön, Robert, für die ehrliche Auskunft. Wie sieht's bei euch aus, Marc? Muss am Ende des Tages der geschäftsführende Gesellschafter dafür sorgen, dass im Handzettel und im Newsletter dann die Sachen aufeinander abgestimmt sind? Aber geht das schon automatischer?
Das geht gerade eben noch, aber ansonsten ist bei uns, wir sind ja da auch relativ flach in unserer Struktur. Dementsprechend geht das meiste schon bei einem von uns noch über den Tisch. Aber es ist richtig, für uns ist das einfach ein Kernthema, weil wir ja sehr viel aktiv verkaufendes Personal auf der Fläche haben. Da ist bei Omnichannel, da fängt es einfach mal an mit, dass jeder Preis, der online zu sehen ist, 1:1 dem Preis im Laden entspricht. Weil bei uns 3 Preise, Abhol, Liefer, Vollservicepreis. So, da darf das, dementsprechend, da fängt es einfach mal an mit, ist grundlegend, aber machen viele nicht so. Viele sagen, ja, ich habe Online-Shop Preis X und andere Lieferkosten als im Laden bei uns. Spiegelt, das ist ganz wichtig für Sicherheit fürs Verkaufspersonal, der Online-Shop-Preis nur das Etikett des Ladens wieder. Hört sich nahe, wenn eine totale Kleinigkeit an, ist aber tatsächlich für das Verkaufspersonal auf der Fläche unheimlich wichtig, dass die nicht in Frage gestellt werden von einem eigenen Informationskanal. Andersrum werden natürlich auch leichte Fehler gerne ausgenutzt vom Verkaufspersonal, um zu sagen, guck mal hier, nein. Für uns ganz wichtig, weil das wichtigste Thema ist auch in der Zukunft uns viel größer, noch Terminvereinbarung mit Kunden deutlicher vorzubereiten, die Lead-Generierung über die eigene Seite, über die Zuführung an den Verkäufer, und der ist schon vorbereitet auf den Kunden, gerade bei Küchen- und investiven Gütern, das ist bei uns ja das große Thema, da muss man sagen, ganz wichtig, und ja, ist viele Hände zusammenführen, wir wollen da auch gerne besser werden, aber es funktioniert immer besser, und so kann der Kunde auch eben vernünftig, jeder möchte ja möglichst wenig Zeit investieren, auch für den Einkauf von 10, 20, 50.000 Euro. Und dementsprechend ist den Omnichannel-Ansatz zu nutzen, die bessere Vorbereitung auf unsere Kunden, die dann in den Laden kommen, ist sicherlich das, was wir als Hauptthema da im Fokus haben, was auch funktioniert. Ich sage ja immer, wir haben nicht weniger Kunden im Laden, wir haben nur weniger Besucher, wenn wir es vernünftig machen.
Das ist so schön, das könnte schon fast ein Schlusswort sein, aber das soll es natürlich nicht sein. Lass uns zum Abschluss vielleicht jeder nochmal eine Einschätzung hier dann abgeben, was jetzt passiert, zu meinen, für das kommende Jahr. Was seht ihr so als große Entwicklung jetzt bei der Angebotskommunikation, wie das in der Ukraine weitergeht, wissen wir alle nicht, aber jetzt 2023. Worauf stellt ihr euch ein? Was wird bei der Angebotskommunikation sich dann auch verändert? Ist es noch mehr dieses Testen? Überlegen, das Testen ist ja gut für dich, Robert, weil deine Truppe wird dann immer größer. Du brauchst ja immer mehr Leute, die immer mehr hier dann auch machen. Weil da sind wir uns einig, die nimmt ja zu. Und vielleicht für den Markt schlecht, weil man muss dann immer mehr einkaufen von außen. Vielleicht auch Know-how hier, du hast Offerbista gesagt und Co. Ist es tatsächlich der Mix, was wir im nächsten Jahr noch stärker sehen werden? Oder was habt ihr sonst so an Ideen für 2023? Erstmal die einfache Frage für 90 Sekunden jeder.
Die einfache Frage. Also ich brauche nicht mehr Leute. Genau, vielleicht das mal vorweg, weil wir da auch bei Tom schon sehr interdisziplinär zusammenarbeiten mit der Business Analytics Abteilung, die uns da hervorragend unterstützt. Also das machen wir auch nicht aus dem Marketing alleine raus, sondern auch mit anderen Abteilungen, mit dem Controlling, Business Analytics, Customer Analytics, um eben diese Dinge gemeinschaftlich im Unternehmen zu stemmen. Aber jetzt speziell auf das nächste Jahr, wir planen da auch sehr konservativ. Ich glaube, dass die Angebotskommunikation speziell für uns mindestens mal den gleichen Stellenwert haben wird, vielleicht sogar noch an Stellenwert gewinnen wird, im Vergleich auch zu einer Image-Kommunikation. Der Preis wird wichtig sein, aufgrund der Inflation, die ja nicht abzunehmen scheint oder zumindest nach wie vor auf hohem Niveau ist. Und da muss man abwarten, glaube ich trotzdem, dass der Preis extrem wichtig sein wird. Nichtsdestotrotz, bei allem, was wir in Richtung Angebotskommunikation kurzfristig und taktisch machen müssen, wir werden auch auf die strategischen Themen weitersetzen. Also das Thema CRM ausbauen, die eigene Plattform ausbauen, an der App zu arbeiten, den Newsletter und das eigene Kundenkartenprogramm aufzuwerten mit Mehrwerten. Das sind die strategischen Themen, an denen wir festhalten werden. Plus auch Vertrauen zu schaffen über Image-Kommunikation. Es sei denn, wir erleben Dinge, die wir im Moment noch nicht absehen können. Stand jetzt haben wir dafür Budget eingeplant und wollen auch Vertrauen schaffen und den Kunden nach wie vor über Image-Kommunikation an uns binden. Möglicherweise aber in einem etwas moderateren Tempo, als wir das in den letzten Jahren.
Ja, da das jetzt leider unter 20 statt 90 Sekunden waren, nur noch eine ganz kurze Frage an dich. Mal großes Thema Augmented Reality, ist das was für nächstes Jahr? Und dann Abschlussfrage, dann seid ihr mich hier dann auch los. Das Metaverse, werden wir zukünftig auch Möbel im Metaverse kaufen?
Bis wir Möbel im Metaverse kaufen, dauert es noch ein bisschen. Ich habe da ein Projekt laufen, allerdings hat das noch mit IT zu tun. Schwierig. Nächstes Jahr wird ganz fürchterlich. Die Angebotskommunikation wird brutalst werden. Ich glaube, da ist die große Kunst so, dass wir nicht vergessen, strategische Themen auch weiter auf dem Schirm zu behalten, bei allem, was im Tagesgeschäft auf einen einprasseln wird. Preis wird sein. In eurer Studie, die ich ganz interessant fand, bei auch 73% der Leute hatten gesagt, oh, wenn es dann doch um den Preis geht, ist mir Nachhaltigkeit nicht mehr so wichtig. Ich denke, das werden wir nächstes Jahr in verstärkter Form erleben und müssen gucken, dass wir da durchkommen und zu die Zukunft schauen.
Es bleibt anspruchsvoll. Also vielen, vielen Dank, Dr. Robert Wieger und Marc Ostermann. Tolle Insights, die ihr gegeben habt. Dankeschön.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Kai Hudetz, Geschäftsführer IFA Köln, Robert Wiegand, Bereichsleiter Marketing TUM Baumarkt und Marc Ostermann, Geschäftsführer Einrichtungshaus Ostermann. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.